Fühlst du dich in deiner Elternschaft manchmal überfordert? Fragst du dich, warum du bei Konflikt mit deinem Kind nicht weiterkommst?
Möchtest du in deiner Partnerschaft und deiner Gottesbeziehung wieder echte Nähe spüren?
Dann bist du beim Online-Kongress In Bindung leben, Herzen heilen genau richtig.
Wir sind
Junita,
Julia
und Anna vom Team In Bindung. Und mit vielen Expertinnen und Experten schauen wir vom 23. bis zum 27. September auf das System Familie und schaffen Raum für Veränderung.
Besuche uns auf inbindung.de/Kongresse und melde dich für 0 Euro an. Wir freuen uns auf dich. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von Innenbindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir 4 Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir hier zu zweit, Ira Schneider und ich bin Junita Horch und wir sprechen über das Thema Paarbeziehung stärken, Gestaltungsräume entdecken. Heute haben wir Ira Schneider zu Besuch. Sie ist Paartherapeutin und hat im Juni 24 ihr erstes Buch rausgebracht. Jeden Tag ein neues Jahr. Unsere Ehe als Gestaltungsraum entdecken und eine Segenslinie ziehen. Ein total cooles Buch. Wir haben schon letzte Woche darüber geredet. Und zwar, was dieses Jahr bedeutet. Dieses Jahr zu sagen, dieses alltägliche Jahr zum damals, dieses Jahr zum Hier und Jetzt. Und heute wollen wir über den Gestaltungsraum reden. Ira, ich freue mich total, dass du da bist.
Ich freue mich auch, nochmal hier zu sein.
Ja, wir haben uns ja online kennengelernt und jetzt sehen wir uns hier live. Es ist irgendwie so cool, wie man Menschen wieder neu kennenlernen darf und in sein Leben mit einschließen kann. Und ja, dass du hier heute dein Wissen weitergibst. Richtig cool. Genau, heute geht es um das Thema Gestaltungsraum. Warum wir diesen Raum brauchen und wie wir diesen auch nutzen können in unserem Familienalltag. Was verstehst du unter diesem Gestaltungsraum?
Ich glaube, der Gestaltungsraum ist sehr weit. In dem Buch geht es wirklich um das Paar, also um diese Dyade, dieses System aus zwei, dass das Paar erstmal guckt, okay, das ist unser Beziehungsraum. Ich sage immer, die Paarwelt bauen, das ist irgendwie so ein, finde ich, so ein spielerisches Wort. Und wirklich zu gucken, okay, wir haben etwas zur Verfügung, eine ganz große Chance. Und wir haben diesen Gestaltungsraum, wir können den befüllen, gemeinsam, nach unseren Bedürfnissen, zu dem, wie es zu uns passt. Und ich finde, das ist etwas sehr, sehr Selbstbestimmtes. Und Paare haben da ganz, ganz viele Handlungsmöglichkeiten. Und wenn wir jetzt nochmal sozusagen die Brücke schlagen zur letzten Woche, wo wir einfach über diese Biografien gesprochen haben, über das, was wir mitbringen, dann finde ich, ist dieser Gestaltungsraum wirklich unser gegenwärtiges Hier und Jetzt. Und wir können schauen, was steht uns zur Verfügung und wie können wir das für uns sinnvoll nutzen.
Okay, und ein Raum ist ja irgendwie abgegrenzt.
Mhm.
Na, weil sonst ist es ja irgendwie eine offene Landschaft.
Das stimmt, ja.
Ja, ein total spannendes Bild. Wie kann man den denn nutzen?
Ich habe da verschiedene Aspekte im Buch und es ist ein bisschen, finde ich, auch wieder wie mit dem Ja. Wir sprachen ja letztes Mal über das Ja, wozu sage ich Ja? Und hier ist es ein Stück weit, was brauchen wir jetzt? Brauchen wir nochmal eine Auseinandersetzung, vielleicht mit unserer Paarbiografie. Letztes Mal sprachen wir über die persönliche Biografie und es gibt aber auch eine Paarbiografie. Wir haben uns alle irgendwann mal kennengelernt und ich finde, letztes Mal haben wir uns das aus so einem Aspekt angeschaut, was macht das eigentlich, was sind das für Bedürfnisse gewesen in den ersten Momenten und ich finde aber, das andere ist, das Ganze in Würde zu halten, zu sagen, ja, unsere Paarbiografie, unser Anfang, der ist uns echt was wert. Wir schaffen miteinander Erinnerungen, wir denken darüber nach, wir lernen uns gegenseitig unsere Geschichte zu erzählen. Das ist immer wieder spannend, wenn Paare sich immer und immer wieder ihre Geschichte erzählen. Die erzählen jedes Mal ein bisschen was anderes, jedes Mal ein bisschen was Neues. Und erkunden sich, erforschen sich gegenseitig immer wieder. Und ich finde, diese Paarbiografie auch ein Stück weit im Alltag in den Fokus zu setzen, das hat auch was mit einer Gestaltung zu tun. Zu sagen, Mensch, am Hochzeitstag, da gucken wir uns vielleicht nochmal die Bilder an. Oder jetzt mal was ganz Persönliches. Mein Mann und ich, wir haben damals unseren Chat ausgedruckt, den wir hatten und binden lassen. Und ich finde es total schön, da reinzublättern, da reinzuschmökern. Was hat man sich da irgendwann mal nachts um 4 Uhr morgens gegenseitig geschrieben? Das ist schön, die Paarbiografie wirklich zu halten und auch zu heben.
Da kommt was voll Verspieltes bei rum, oder? So dieses Verliebtsein wieder aufleben lassen von irgendwie dann auch ein bisschen peinlich, was man so irgendwie teilweise auch gesagt hat oder gemacht hat. So. Aber irgendwie auch cool gleichzeitig. Es hat ja so viel Kribbeln ausgelöst, so ein kleines Feuerwerk, was letztendlich zu dem geführt hat auch, ne, dass man zusammen ist.
Ja, und ich finde es auch immer wieder in den Paartherapien spannend. Also die Paare können sich in den größten Krisen befinden. Wenn ich dann frage, wie haben sie sich kennengelernt, dann erweicht das Gesicht, dann gibt's ein Schmunzeln, dann gibt's ein Leuchten und sie sind plötzlich einmal zurückgebeamt und sagen, ja, also das war ganz toll. Und auf einmal ergänzen die sich gegenseitig und schmeißen mit den Textbausteinen hin und her und ich erfahre ganz viel und das finde ich ist was ganz, ganz Besonderes, da drauf zu blicken, das nicht verblassen zu lassen. Ein Forscher und Autor, John Gottman, der hat ein Ehelabor durchgeführt und viele, viele Jahre Paare erforscht und beforscht. Und der hat auch herausgefunden, dass Paare, die den Anfang ihrer Geschichte auch nach langer Zeit als etwas Gutes betrachten und es eben nicht leugnen, also wenn dieser Verleugnungsmechanismus, der ja auch ein Schutzmechanismus ist, irgendwann eintritt, wenn es irgendwann sehr starr und rigide und festgefahren oder verkrustet wird, wenn die sagen, nee, das war toll, unser Anfang. Der sagt, diese Paare haben eine höhere Chance, eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch in Zukunft miteinander ihre Beziehungen in Zufriedenheit zu gestalten.
Verspannt.
Ja, ich war auch fasziniert.
Okay, diese Einstellung oder die Sicht auf den Anfang, dass man das wertschätzt.
Ja.
Voll cool.
Dass man die eben nicht verliert. Ein anderer Gestaltungsraum, der knüpft so ein bisschen an dieser Paarbiografie an. Ich nenne das die Zeitdokumente. Wirklich sich bewusst damit zu beschäftigen, einer anderen Generation ein Erbe zu hinterlassen. Auch ein greifbares Erbe. Eins, was nicht unbedingt mit Finanzen und Materiellem zu tun hat, sondern mit Identität und mit Wert. Also vielleicht mal die eigene Paargeschichte aufschreiben für irgendwelche Urenkel oder auch für andere Menschen, die gar nicht Teil der Familie sind, eine Segenslinie hinterlassen. Zeitdokumente können ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ein Zeitdokument ist letztlich auch das Trauversprechen, ist ein Zeitdokument. Und ich finde, das ist ein sehr biblisches Prinzip. Als das Volk Israel den Jordan überquerte, sagte Gott eben, sie sollen sich ein Denkmal mit 12 Steinen errichten. Und da dachte ich so, das sind die alttestamentarischen Fotobücher. So. Ich habe das gelesen und dachte, ja, das ist Gottes Prinzip. Gott sagt, erinnert euch an das, was ich mit euch erlebt habe. Und das, finde ich, können wir wunderbar auf unsere Paarbeziehungen übertragen.
Voll, voll nice. Ich überlege gerade, ich rotte da bei mir so gleich. Ne? Was wären bei mir die Steine? Ja. Und ich sage, das war richtig wertvoll. Das war nochmal so ein Meilenstein, das war ein Meilenstein, das war ein Meilenstein. Und das auch weiterzugeben, ja. Mhm. Ich werde gerade total bereichert, ja.
Ich fand es total schön, irgendwann, meine Großeltern kommen aus Albanien, die Fotos meiner Großeltern abzufotografieren, da wo die 20 waren miteinander. Ich habe mir die alle abfotografiert, Schwarz-Weiß-Bilder, kleine Schnipsel, ich habe die alle aufgehangen, weil ich dieses Erbe so schön fand, diese Bilder einfach zu haben. Ein weiterer Aspekt, den ich nenne, sind so Feste. Ich finde, Feste geben ganz, ganz viel Identität. Immer wieder ein Fest zu feiern und da vielleicht auch etwas Ritualisiertes hineinzulegen, ob das eine besondere Mahlzeit ist oder ob man sagt, man holt einen besonderen Kerzenständer oder was auch immer, immer wieder raus und gibt denen irgendwie einen gemeinsamen Wert. Ich denke, Paare dürfen miteinander Feste gestalten. Das kann sich ja wunderbar auch auf Kinder ausweiten, ne? Die Kinder damit einzubeziehen. Wie wollen wir das Fest gestalten? Kinder sind da sehr kreativ, die haben da oft so tolle Ideen und feiern das ja auch sehr, wenn es so wiederkehrende Momente gibt.
Mit Feste meinst du jetzt nicht nur den Hochzeitstag, sondern drüber hinaus?
Da ist ja jedes Paar so ein bisschen unterschiedlich. Ich finde es mal sehr interessant, auch zu erfahren, was feiern Menschen, auch in den verschiedenen Kulturen. Jede Familie ist irgendwie so ein eigener Kosmos auch. Und das ist bei jedem Paar ein bisschen was anderes. Die einen feiern den Hochzeitstag, die anderen feiern irgendwie den Kennenlerntag. Die anderen gehen immer wieder gerne in das gleiche Kino, in das sie irgendwie das erste Mal gegangen sind. Also immer so wiederkehrende Rituale.
Ja, cool. Also, und Was würdest du denn sagen? Jetzt hast du einiges benannt, wie man Raum schafft für sich. Was denkst du denn, ist jetzt im Familienalltag, wenn jetzt so Kinder da sind, das ist ja gerade das Herausfordernde, wenn ich dann denke, als noch keine Kinder da waren, wie viel Zeit man miteinander hatte und füreinander. Wenn Kinder kommen, ist das manchmal so ein Territorium, das muss man kämpfen, damit man sich nicht aus den Augen verliert. Was ist dieser Zeit so als Paar so wichtig?
Genau, ich finde, du triffst das auf den Punkt. Der Alltag mit Kindern ist oft so unvorhersehbar und so manchmal auch so unkontrollierbar und es plötzlich braucht eine Einschlafbegleitung länger, es fällt was hin, wir müssen es aufwischen, also was auch immer alles passiert. Das ist gar nicht so einfach, diese Paarzeit, diesen Beziehungsraum, diese Paarwelt immer wieder zu pflegen und zu formen. Und ich finde, dieses Umkämpfte, das gibt dem Ganzen ja nochmal eine ganz besondere Bedeutsamkeit. Ich habe irgendwann mal so 4 Kategorien aufgestellt, die so im Paaralltag und Familienalltag und Elternalltag sich wie so ein roter Faden durchziehen.
Hau raus.
Und ich finde, die eine Ebene, die ist so banal, aber jedes Elternpaar durchlebt das. Es ist einfach die organisatorische Ebene. Das sind die Absprachen. Das ist, wann holen wir wen wo ab, wer holt noch die Nudeln, die passierten Tomaten fehlen, was auch immer. Dieses ganze Plan organisieren, dieses ganze Familienmanagement, der ganze Mental Load, das ganze, was Elternpaare miteinander absprechen. Ich finde, alleine das verdient schon eine ganz große Würdigung. Das ist schon etwas, was auch auf einer emotionalen Ebene verbindet. Weil es geht um Teamfähigkeit, es geht um Kooperation. Und ich finde, das können sich Eltern erstmal zugestehen und sich selber dafür erstmal ziemlich feiern. Denn das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, finde ich, da immer wieder
da dran zu bleiben und auch wirklich sich als Team zu erleben und nicht das Gefühl zu haben, einer macht alles und der andere weniger. Ja, absolut. Dieses Teamsein immer wieder zu erleben, erlebe ich auch so.
Ja, das ist dieses gegenseitige sich stützen und unterstützen, aber auch geben und nehmen, immer mal wieder neu ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist, finde ich, so die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, finde ich, diese erlebnisorientierte Ebene. Das ist eben vielleicht eine gemeinsame Mahlzeit als Familie, vielleicht aber auch mal zu zweit als Paar. Das ist, wenn man es mal irgendwie unterkriegt, ein besonderer Ausflug. Das ist so dieses erlebnisorientierte. Und die dritte Ebene, die ist für mich wirklich diese emotionale Ebene, dieses ich nehme Anteil an deinem Innenleben. Wir betreiben mal ein bisschen Innenschau und gucken, was ist da, was können wir uns zur Verfügung stellen, was können wir miteinander teilen, wie können wir uns in den anderen reinfühlen. Etwas sehr Feinfühliges, etwas sehr Empathisches, das ist so diese emotionale Ebene. Ja, und die letzte Ebene ist für mich nochmal diese geistliche Ebene. Und das sieht auch für jedes Paar sehr anders aus. Ich möchte Paare da auch so ein bisschen zu einem Befreiungsschlag verhelfen, dass es nicht bei jedem Paar gleich aussehen muss. Nicht jedes Paar betet fleißig jeden Tag miteinander. Das kann ganz schön überfordern. Und da hat jedes Paar, denke ich, auch einen anderen Zugang. Und ich finde, diesen anderen Zugang, den dürfen Paare sich auch selbst erlauben. Die einen lesen vielleicht einen interessanten Artikel und erzählen dem anderen davon, sagen, Mensch, da war ein Gedanke, der hat mir geholfen, der hat mich irgendwie näher zu Gott gebracht, davon möchte ich dir erzählen. Die anderen beten tatsächlich gern, das ist wunderbar. Die anderen lesen vielleicht was gemeinsam. Die anderen erleben ihren Glauben, ihre Beziehung mit Gott auch in Gemeinschaft mit anderen Personen. Das ist für jedes Paar was sehr, sehr anderes. Und da kann jedes Paar ein bisschen gucken. Und ich sage immer, das ist wie ein Blumenstrauß. Jeder nimmt sich die Blume, jeder geht ans Buffet und nimmt sich die Nahrung, die das Paar für ihre Beziehung wirklich aktuell braucht.
Ja, du, das wirkt gerade sehr entlastend tatsächlich, wenn du das so sagst. Manchmal haben wir ja so Stereotypen von so muss Partnerschaft laufen, damit sie auch Kindern auch Gott vermittelt oder Geistlichkeit. Aber diese Geistlichkeit, diese Beziehung mit Gott so auf verschiedenen Ebenen auch ausgelebt werden kann. Kann auch total entlasten. Ne? Sonst ist man nicht, ich habe heute nicht und morgen nicht und mit meinem Partner funktioniert das nicht oder dies nicht. Ne? Dass man einfach sagt, okay, was ist das, was wir brauchen? Wie ticken auch wir? Wollen wir gemeinsam beten oder sind wir eher anders gemeinsam unterwegs?
Ja, das kann beruhigen, genau.
Ja, okay, also du sagst, diese 4 Ebenen sind wichtig.
Ja, immer wieder zu gucken, wie können wir die implementieren und sich vielleicht auch erstmal eine Ebene vorzunehmen. Und manchmal, ich finde es immer hilfreich, Sachen zu ritualisieren. Aber Rituale aufzubauen, das kann sehr mühselig sein. Und am Anfang hat man eher das Gefühl, man dient dem Ritual, bis das Ritual einem selbst dient, so ein bisschen. Und da wirklich das Tempo rauszunehmen. Zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mal 2 Jahre lang uns einmal die Woche vorzunehmen, 15 Minuten lang miteinander ein ruhiges Gespräch zu führen. Das erstmal für 2 Jahre ritualisieren, das ist viel gewonnen. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Diese Gleichzeitigkeit, die Eltern sowieso schon erleben, ist massiv überfordernd. Diese Rush Hour of Life, ne, wo alles gleichzeitig passiert, da in der Paarbeziehung mit viel Großzügigkeit und trotzdem dieses Jahr, ne, dieses jeden Tag ein neues Jahr, mit viel Bereitschaft zu sagen, aber wir wissen beide, wir geben unser Bestes auch für die Beziehung. Mhm. Ne?
Und da dran zu bleiben, ne? Auch wenn es dann gerade nicht funktioniert, das ist ja leider so. Ich kann mich an einige Male erinnern, wo ich mich echt gefreut habe, wochenlang auf Paarzeit. Ne? Das ist dann unser Raum, wir haben beide frei und dann, bam, das sind die Momente, wo dann was dazwischen kommt, Krankheit oder was auch immer. Und dann ist so eine Enttäuschung da und lohnt sich dann wieder zu planen, weil, ja, du weißt es ja nicht, ne? Weil Angst hat, wieder enttäuscht zu werden, weil ich freue mich ja drauf, ne? Und dann zu sagen, nee, wir lassen da nicht los, wenn wir jetzt aufgeben, das wird ja nicht besser.
Ja. Und dann hat jemand Magen-Darm plötzlich, ne? Man hat nicht damit gerechnet.
Das kommt dann, wenn man es nicht braucht, ne?
Und das ist für Eltern echt schwierig. Aber was du sagst, diese Enttäuschung, ich finde dieses gemeinsame, also gerade für Eltern, dieses gemeinsame sich im Alltag vermissen und dieses Vermissen wahrzunehmen, zu sagen, ich vermisse dich, du vermisst mich. Wir sind jetzt beide traurig darüber, dass wir hier mit Fieber liegen oder die Kinder mit Fieber liegen oder jetzt zum x-ten Mal den Boden, keine Ahnung, Smarties aufgewischt haben oder so. Da gemeinsam auch mal drüber traurig zu sein, das finde ich für Paare ganz, ganz hilfreich, weil dann halten sie sich wieder gegenseitig. Das ist eine Korregulation als Paar übrigens. Stimmt, ne? Gegenseitiges sich beruhigen. Ja. Sagen, wir können jetzt zwar, keine Ahnung, das schöne Dinner nicht machen, aber wir sind jetzt wenigstens gemeinsam darüber traurig, dass es nicht geht. Also immerhin. Das finde ich
ja, das schafft ja schon absolute Verbindung. Ne? Genau. Weil ich dann weiß, ich bin dem Partner nicht egal. Das war nicht ein, okay, gut, ein Termin weniger, sondern ein, boah, du bist mir so wichtig, ich habe mich so auf dich gefreut.
Ja, du bist es mir wert. Ne? Ja. Du wirkst in mir. Du bist deine Anwesenheit in meinem Leben ist nicht wirkungslos, sondern ich bin darüber traurig, wenn ich mich dir nicht zuwenden kann in der Masse oder in der Art, wie ich es gerne würde. Das ist schon eine ganz, ganz wunderbare Botschaft an den anderen.
Ja, na, weil da kommt auch rüber dieses ich sehe dich und ich schätze dich und ich genieße die Zeit mit dir, auch wenn das alles gerade nicht in dem Umfang da ist, wie ich es gerne hätte.
Und es kommt wieder.
Es kommt wieder. Ja. Ja, es kommt auf jeden Fall wieder. Meine Kinder sind auch nicht mehr Kleinkinder. Sie sind ja auch schon ein bisschen größer. Es kommt wieder. Wir haben die Hoffnung auch nicht aufgegeben, ne, und gekämpft auch immer wieder.
Und du hattest,
zum Thema Kämpfen um die Paarzeit, ja? Was würdest du Eltern ganz konkret an die Hand geben, sich diesen Raum zu erobern? Weil gerade wenn man ein Baby bekommen hat beispielsweise, ja, dann ist gefühlt diese Zeit auf null. Weil sich einfach so vieles einpendeln muss.
Ja.
Wie schaffe ich das? Ne? Dieses von Status Null wieder hin, okay, es ist zumindest dieses Gefühl davon, wir sehen uns und wir haben ein Ziel und wir freuen uns aufeinander. Was kann man weitergeben, ohne jetzt irgendwie zusätzlich Druck zu machen? Weil das haben wir so schon genug.
Eine Geburt, hast du jetzt gerade erwähnt, ist eine ganz große Schwellensituation. Schwellensituationen sind immer, ja, wir betiteln sie immer so schön als Meilensteine und kleben irgendwie hübsche Sticker drumherum, aber es sind Schwellensituationen. Das ist eine Situation, eine normative Krise, eine Krise, die normal ist für das Paar. Da kommt ein neuer Mensch ins Leben, eine Dyade wird zur Triade, ein neues System entsteht. Das hat viel mit Abschied zu tun. Auch eine Hochzeit, die so wunderbar sein kann, kann für ein Paar in einer Ehevorbereitung, in einer Verlobungszeit echt eine Krise sein. Da passiert ganz schön viel Abschied. Eine Schwellensituation ist immer ein sich verabschieden von etwas anderem und etwas Neues passiert. Das ist sehr herausfordernd. Und in diesen Schwellensituationen, da würde ich alle Kräfte sammeln. Da würde ich mir jetzt vielleicht gucken, dass man in Zeiten davor quasi vorpolstert, Frühwarnsysteme aktiviert, die man dann nutzen kann, aber auch eine gewisse Entspannung rein. Niemand muss im Wochenbett jetzt irgendwelche Dates schaffen. Also so, da ist erstmal Einschwingen, Eltern-Kind-Bindung, da sind ganz andere Dinge dran. Und dann sich diese Räume zurückerobern. Und das ist eben so, ein Raum hat Grenzen, sonst wäre er nicht da. Das heißt, manchmal haben wir den Raum, und dann müssen wir ihn schützen und bewahren und Grenzen setzen. Und manchmal müssen wir erstmal Grenzen setzen, damit dieser Raum überhaupt erstmal entstehen
überhaupt
kann.
Überhaupt wieder entsteht, ne? Wenn er verschwindet.
Genau. Und da ein Gespür für zu haben, zu merken, okay, was von dem müssten wir jetzt mehr machen, damit wir uns weniger sehen? Das kann man sich mal so paradox, ne, paradoxe Intervention, wir fragen mal andersrum, wovon müssten wir mehr machen, damit wir weniger voneinander haben? Dann wissen wir relativ schnell, was wir weglassen müssen und was vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, wie es immer im Außen wirkt, und uns das zurückerobern. Was ich eben sehr praktisch auch noch mal finde, sind so kleine Fragen. Mein Mann und ich, wir haben die Tagesrose. Die stellen wir uns an Tagen, wo es wirklich, wo einfach viel los ist. Das ist, was war heute deine Rose? Was war heute deine Dorne an der Rose? Und es ist so ein kurzer Moment von, ich will wissen, was für dich heute schön war. Ich will aber auch wissen, was für dich heute schwer war. Das ist mir nicht egal. Ich möchte den Tag nicht beenden, ohne davon erfahren zu haben. Und das ist so spielerisch, ne? Das kann man ja auch wunderbar mit Kindern machen.
Was war heute schön? Das mache ich auch abends. Dann nenne drei Dinge, die dir heute gefallen haben. Ja. Also was du feierst.
Sogar drei. Also so, ja.
Drei. Und eine Sache, oder wenn dir mehr einfallen, gerne mehr, was du bedauerst, was dich traurig gemacht hat. Und das ist wirklich erstaunlich, was man dann erfährt, was man sonst nicht erfahren würde, weil einfach dieser Raum geschaffen wird und die Frage ist so easy.
Ja, und die geht auch wunderbar für eine Paarbeziehung. Hm. So, es ist ein kurzes Anteilnehmen. Genau.
Okay. Ja, danke dir, danke. Ich finde das so spannend, dieses Bild, na, was du sagst mit dem Raum gestalten. Also gerade am Anfang, wenn ein Kind in die Paarbeziehung kommt, ist wirklich gefühlt, die Paarzeit ist weg. Und dann dieses Raum schaffen und immer größer werden lassen und nicht aufgeben von diesem Raum und zu überlegen, wie möchten wir den gemeinsam gestalten. Und da hast du ja auch ganz viele Ebenen genannt, wie das dann funktioniert. Mhm. Ja, das ist so voll auch mein Erleben und auch dieses Nicht-Aufgeben, auch wenn es irgendwie voll nach hinten losgeht und gefühlt der Raum einfach so mickrig ist, dass es mega frustrierend ist. Mhm. Ja, ich danke dir für all die vielen, vielen Impulse. Ja, Rituale zu haben kann ja auch super entlasten und es lohnt sich da genau auf jeden Fall hinzuschauen, was wir als Paare brauchen, was ist das, was uns gut tut, nicht nach rechts und links unbedingt zu schauen, wie pflegen die ihr geistliches Leben, also oh, die lesen jeden Abend irgendwie ein Buch, die beten jeden Abend oder was auch immer, so zu gucken, wie mache ich das? Mhm. Mein Mann zum Beispiel, das ist für uns immer auch so ein, ich finde es ein total schöner Moment, wenn er kommt und sagt, guck mal, ich habe ein Lied gefunden und das finde ich so schön, also so ein Lobpreis, so ein Worship-Lied, ne? Und dann höre ich mir das an und es ist so unscheinbar, aber irgendwie kriege ich so viel mit, was in seinem Herzen dann ist. Mhm. Einfach nur, weil er mir gezeigt hat, was für ein Lied ihn gerade bewegt. Mhm. Und umgekehrt, das sind so Mini-Momente, die aber so viel auslösen.
Das ist diese geistliche Ebene, von der ich gesprochen habe, die für jedes Paar anders aussieht. Und ich möchte das auch gar nicht bagatellisieren, wenn ein Paar jeden Tag zusammen betet. Also wunderbar, ja, total schön. Also wirklich richtig, richtig toll, wenn die sich da gegenseitig so zuwenden können und Gott mit reinnehmen können. Aber wenn ein Paar sich so ein Lied zeigt, das ist nicht weniger wert. Das möchte ich sagen. Es ist, das eine ist nicht besser oder schlechter, sondern es ist ein unterschiedlicher Zugang. Und das ist erstmal neutral. So,
neutral. Ne? Ja. Und das ist so wichtig, aber das, wie du sagst, das finde ich halt so schön und auch entlastend, auf diese verschiedenen Ebenen zu gucken, wo finde ich den Raum? Auch dieses Planerische ist wichtig, das Emotionale ist wichtig, das Geistliche ist wichtig. Und da sich anzunähern, für alles Raum zu schaffen und dafür zu kämpfen und dran zu bleiben.
Mhm. Ja.
Richtig cool, richtig cool. Vielen lieben Dank für all die guten Gedanken. Und ja, es ist letztendlich immer eine Investition in unsere Kinder, die Paarbeziehung, weil wir dann manchmal so Eltern denken, oh, mein Kind ist so wichtig. Hey, wenn es den Eltern gut geht, dann fördern, also dann ist die, der Prozentualsatz, dass es Kindern gut geht, geht automatisch nach oben. Mhm. Und wenn es dem Paar schlecht geht, dann spiegeln das die Kinder. Und das werden wir auf irgendeiner Ebene immer merken. Deswegen immer wichtig zu gucken, wie geht's uns miteinander, wie spielen wir miteinander und diese Räume bewusst schaffen, zurückerobern, nicht aufgeben und positiv bleiben.
Das ist eine wahnsinnige Entlastung für die Kinder, wenn sie wissen, meine Eltern, die haben sich richtig lieb.
Total, das macht was. Schafft unheimlich viel Sicherheit den Kindern ganz gut.
Und Orientierung, ne? Sicherheit und Orientierung. Ja. Und für die Paarbeziehung eben auch, wenn wir Rituale haben, auch wenn es kleine sind, da ist eine Verlässlichkeit, da ist irgendwie eine Antizipation. Aha, ich weiß, in 2 Tagen werden wir dieses Gespräch miteinander führen. Ich kann mich darauf verlassen. Da findet wieder Nähe statt. Und bis dahin kann man es gut aushalten.
Ja. So. Auf jeden Fall vielen lieben Dank wieder, dass du heute da warst und für all diese wertvollen Gedanken. Ja, das war wieder eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst und dich auch auf diesen Weg gemacht hast zu diesem Ziel. Und wir freuen uns schon auch auf das nächste Mal mit dir.